dass dein Jahr erfolgreich wird. Werder Bremen ist richtig, die können das gebrauchen. Das sah gestern leider nicht so gut aus, aber wir haben großen Gott. Genau. Also, ich konnte nicht anders, als bei diesem Titel an einen alten Freund von mir zu denken. Wir haben uns regelmäßig getroffen, um uns auszutauschen und miteinander zu beten. Und eines Tages war ich mal bei ihm und er erzählte mir ganz stolz, es war Anfang des Jahres, dass er bis zum Sommer sich ein Sixpack antrainieren wollte. Und das erzählte er mir, während er sich gerade genüsslich seine Thunfisch-Tiefkühlpizza in den Backofen schob. Und ich sagte, hey cool, wie willst du das so anstellen? Und ihr müsst wissen, dass er nicht so der sportlich ambitionierteste war. Und er sagte so ganz plump, ja, ich mache Bauchtraining und ernähre mich anders. Und deswegen war wahrscheinlich auch Thunfisch statt der Salami auf der Pizza. Aber der Sommer kam, aber ohne ihn leider, also ohne den Sixpack. Eigentlich war alles so geblieben, wie es war. Das Schöne ist natürlich, dass er erfahren durfte, dass sein Leben auch ohne Sixpack glücklich ist. Aber solche Gespräche habe ich immer wieder. Und sie zeigen mir, und ich nehme mich da ganz mit hinein, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, so viel, die eigentlich gar nicht relevant für uns sind. Also nichts gegen Sixpack, ne? Jeder, der ein Sixpack haben möchte, darf ein Sixpack haben. Aber das hatte nichts mit seinem Leben zu tun. Er war gar kein Sportler, sondern er war ein total kreativer Mensch. Warum also beschäftigt er sich mit sowas, was für sein Leben so unnötig ist? Und das Zweite, was für mich immer aus so welchen Gesprächen ich feststelle, ist, dass wenn wir uns Ziele stecken, nicht verstehen, dass wir alleine nicht in der Lage sind, diese Dinge umzusetzen, weil wir eigentlich gar keine Ahnung haben, wie. Und das ist auch der traurige Grund, warum wir so oft uns gar keine Ziele setzen. Es ist der Grund, warum wir nicht nach etwas streben, sondern so gerne in unserer Komfortzone bleiben. Aber wenn eins hoffentlich in den letzten Wochen und Monaten unserer letzten Predigtreihe bei dir hängen geblieben ist, dann, dass Gott mit dir ist. Und weil Gott mit dir ist, ist in deinem Leben Entwicklung und Veränderung möglich. Es sollte eigentlich für uns Christen ganz normal sein, dass das im Leben passiert, weil Jesus in unserem Leben ist. Und eins darf ich dir zu Beginn sagen. Jesus wünscht sich nichts mehr, als dass in deinem Leben Entwicklung passiert und dass du vorankommst. Aber mit Erfolg ist das ja so eine Sache. Wir definieren Erfolg ganz unterschiedlich. Gesellschaftlich ist es ganz stark durch Finanzen und durch Leistung geprägt. Ich musste in der Vorbereitung an Bayern München denken. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnern kann. Die Bayern-Fans haben es wahrscheinlich schon ausradiert in ihrem Gedächtnis. Die haben in einem Jahr haben sie Triple gemacht. Also an drei Wettbewerben dreimal den zweiten. Und natürlich als Werder-Fan schmunzelt man da ein wenig. Aber die wurden in den Medien behandelt, als wären sie die größten Verlierer. Als hätten sie in dieser Saison nichts geschafft. Alles war dahin und nichts hatte Wert. Und so ein Druck, wenn es um Erfolg geht, ist gesellschaftlich auch so stark auf uns gelegt. Wenn ich nur daran denke, was Mütter heute für einen gesellschaftlichen Druck haben. Hey, die müssen Karriere machen. Die müssen gleichzeitig richtig gute Kinder erziehen, am besten noch viele, weil wir brauchen ja auch irgendwie Rente. Die sollen gut zu ihrem Ehemann sein. Und nebenbei sollen sie noch super fit und gut aussehen bleiben. Und in der Gemeinde noch mithelfen, das auch noch, ja. Und deswegen sind Menschen auch immer ausgelaugt. Menschen sind so stark von Burnout-Symptomen geprägt, von Depressionen. Und wir versuchen so oft, und das auch ist unsere Gesellschaft, das mit Konsum und Shopping irgendwie Einhalt zu gebieten. Und weil wir so oft darin so funktionieren, hält uns das so oft von dem ab, was wirklich wichtig und von Erfolg geprägt ist, nämlich ein gesundes Herz. Ein gesundes Herz ist das, was die Bibel sagt, was in deinem Leben den Erfolg garantiert. Was ich in den letzten Jahren, so auch mit Corona und all dem, so erfahren habe, ist, dass es in unserer Natur liegt, da nicht so Acht drauf zu geben. Dass wir dazu neigen, unsere Energie, unsere Ressourcen so ganz viel in Nebenschauplätze zu investieren und dabei ganz oft dann auch unser Herz auf der Strecke bleibt. Und deswegen ist mir das Thema auch heute und für dieses Jahr so wichtig, denn die Bibel sagt, es gibt nichts, was mehr Auswirkungen auf dein Leben hat als dein Herz. Und deswegen habe ich einen sehr klassischen Vers für uns heute Morgen mitgebracht und die meisten werden ihn kennen. Wir finden ihn in Sprüche 4, Vers 23 und dort steht, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wenn ich dir eine Sache an dein Herz legen möchte, ist, dass du in diesem Jahr dein Herz wieder in den Fokus bekommst. Dass du in diesem Jahr in deinem Herzen ganz neue Freiheit und Freisetzung von Jesus Christus erfährst. Denn dieser Vers sagt uns eine ganz tiefe Wahrheit. Nachdem du alles erledigt hast, nachdem du jeden glücklich gemacht hast, bitte vergiss nicht dein Herz. Nein, sie sagt, das Wichtigste, was wir im Leben zu tun haben, ist, unser Herz zu behüten. Erst dann kommt alles andere. Mehr als alles andere. Und dieser Vers sagt uns auch den Grund dafür, denn aus unserem Herzen entspringt das Leben. Also so wie es unser Herz steht, so gestalten wir auch unser Leben. Und es ist nicht erstaunlich, dass es Menschen gibt, die so viel haben und doch so unglücklich und unzufrieden im Leben sind. Und wir auf der anderen Seite Menschen finden, die so wenig haben und doch so glücklich und erfüllt sind. Das Entscheidende ist, wie es in unserem Herz aussieht. Weil unser Herz der innerste Kern unseres Wesens ist. Hey, wie wir denken, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir auf Situationen reagieren, wie wir handeln, welchen Zielen wir nachjagen, alles entspringt aus dem Herzen. Und deswegen ist es so wichtig für unser Leben, dein Herz. Denn es entscheidet über deine Lebensqualität. Und ist unser Herz zugemüllt, ist es verstopft, ist es belastet, hey, dann kann da nichts Gutes draus entspringen. Eine andere Übersetzung sagt, fließen. Also wenn unser Herz so aussieht, dann ist es nicht möglich, dass wirklich Gutes aus unserem Herzen fließt. Und ich glaube, wir alle können uns vor Augen so einen Tümpel vorstellen. Jeder hat schon mal so einen gesehen, wo sich alles Schmutzige sammelt, Flaschen und all solche Sachen. Und es sieht einfach nur eklig aus. Und es ist hart, aber so kann es auch in unserem Herzen aussehen. Und meine Frage an uns heute Morgen ist, wenn das so wichtig ist, wenn die Sprüche sagen, hey, mehr als alles andere, sollte das nicht eine zentrale Aufgabe unseres Alltags sein, uns mit unserem Herzen auseinanderzusetzen? Täglich reinzuhorchen und zu schauen, hey, wie sieht es da eigentlich drin aus? Uns sorgfältig um unser Herz zu kümmern, damit es gesund ist. Ich glaube, dieser Vers würde nicht so ausdrücklich und kraftvoll sprechen, wenn es nicht etwas in uns geben würde, das immer wieder dazu tendiert, das zu vernachlässigen. Ich meine, es ist ja auch ganz normal, wir haben zwei Augen und diese beiden Augen schauen von uns weg. Wir schauen auf die anderen, wir schauen auf unsere Aufgaben, wir schauen sogar auf Gott, aber wir schauen so wenig in uns selbst hinein. Und ich glaube, sein Herz zu behüten, ist eine Kunst, die wir von Natur aus nicht haben. Vielleicht geht es dir wie meinem Kumpel mit seinem Sixpack. Theoretisch hast du das schon gehört, aber eigentlich hast du keine Ahnung, wie das funktioniert. Hey, wie soll man denn auch sein Herz behüten? Eins kann ich dir sagen, es ist nicht leicht. Aber es ist es wert, wenn das stimmt, was das Wort uns hier sagt. Mehr als alles andere. Und um in der Lage zu sein, unser Herz zu behüten, ist es ganz wichtig, dass wir so zentrale Wahrheiten aus der Bibel auch für uns ganz neu verinnerlichen. Und ich habe uns heute auch einen ganz klassischen Psalm mitgebracht. Wir finden ihn in Psalm 139. Und dieser Psalm, er ist ziemlich lang. Ich nehme auch nur zwei Passagen daraus. Aber er gibt uns eine sehr gute Grundlage. Und deswegen lasst uns mal hineinschauen. Da sagt auf jeden Fall der gute David: Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich bis auf den Grund. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Pläne von Ferne. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Noch ehe ein Wort auf meiner Zunge kommt, hast du, Herr, es schon gehört. Von allen Seiten umgibst du mich, ich bin ganz in deiner Hand. Dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht fassen. Und mein erster Punkt, ich habe heute zwei Punkte für euch mitgebracht, ist, da ist jemand, der mich wirklich kennt. Wer kennt dich wirklich? Wem gibst du die Möglichkeit, wirklich tief in dein Leben zu blicken? Ich bin davon überzeugt, dass es wahrscheinlich nicht dein Kassierer ist. Oder irgendjemand um die Ecke. Nein, es sind nur die Menschen, die uns wirklich lieb haben. Denen geben wir die Chance, uns wirklich zu kennen. Mit unseren Stärken. Warum? Weil sie nicht neidisch auf unsere Stärken sind. Und sie kennen uns mit unseren Schwächen, unseren wirklichen Schwächen, weil sie nicht darauf rumreiten. Uns das immer vor die Nase halten, wie ungenügend wir sind. Und David kommt jetzt zu dieser Aussage und sagt, hey, da ist jemand, der dich wirklich kennt und der noch mehr um dein Herz besorgt ist als du selbst. Das sagt David. Und doch zeigt uns dieser Vers auch, wie schwer es ist, das zu glauben. David staunt erstmal von Gott und dann sagt er gleichzeitig im nächsten Satz, eigentlich übersteigt das mein Verstand, das ist viel zu hoch für mich. Und dieses Bild lehrt uns auch die Bibel vom Menschen, dass der Mensch denkt, er könnte dieser Wahrheit nicht glauben. Dass er glaubt, nein, das kann nicht, vielleicht ein bisschen, aber es kann nicht ganz wahr sein. Und deswegen der Mensch sich immer wieder dazu entscheidet, zu versuchen, seines eigenen Glückes Schmiede zu sein. Wir schauen uns Adam und Eva an, die ersten beiden Menschen. Gott macht ihnen ein Paradies. Aber sie glauben nicht ganz, dass Gott wirklich für sie sorgt. Sie nehmen es selber in die Hand. Und dann sehen wir das Volk Israel. Gott gibt ihm am Ende dieses Land, wo Milch und Honig fließt. Es geht ihnen gut, sie haben einen Überfluss. Und was tun sie? Sie schielen zu den Nachbarländern rüber und sagen, warte mal, was haben die denn da drüben? Das haben wir nicht. Die haben König. Wir haben keinen König, Gott. Irgendwie sorgst du nicht für uns. Es ist also in unserer menschlichen Natur, dass wir dieser Wahrheit nicht trauen können. Und deswegen wir es immer wieder selber versuchen. Wir glauben, dass wir wissen, was uns glücklich macht, was uns Freude macht und wir dafür die eigene Verantwortung haben, das in unser Leben zu bringen. Aber eins kann ich euch sagen. Hey, wir Menschen, wir können so egoistisch sein. Wir können so stark nur an uns selbst denken und unsere eigenen Wünsche ins Zentrum stellen. Und wir glauben manchmal, dass wenn wir uns so wichtig nehmen, dass es uns selbst dann besser geht und uns für uns gut gesorgt ist, aber dem ist nicht so. Sondern diese Perspektive schadet uns und sie vergiftet unser Herz. Und die Bibel sagt, davor sollen wir uns behüten. Wenn es um das geht, was unser Herz wirklich braucht, dann sind wir wie mein Kumpel. Wir wünschen uns ein erfüllendes, ein freudiges Leben, aber wir haben gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Und manchmal probieren wir es mit positivem Denken. Wir probieren ganz positiv durchs Leben zu gehen. Oder wir versuchen uns mehr Quality Time zu gönnen. oder ein bisschen mehr zu shoppen. Und das ist auch alles legitim, aber eigentlich haben wir gar keine Ahnung, was unser Herz wirklich braucht, weil unser Herz ist so komplex. Und der Zeitgeist verstärkt das noch um ein Vielfaches. In unserer Gesellschaft dreht sich so viel um uns, aber nicht um unser Herz. Jede Minute in unserem Leben wird gefüllt. Überall, wo wir sind, bekommen wir Input. Und das wirkt sich alles auf unser Herz auf und beladet es. Und da ist keiner von uns frei. Als ich in der Vorbereitung war, war ganz klar, hey Daniel, du predigst heute auch zu dir selbst. Keiner ist davon frei. Aber David sagt uns, da ist jemand. Und dem liegt mehr an deinem Herzen, um den Wohlstand deines Herzens, als dir selbst. Dem so viel daran liegt, dass dein Herz frei und gesund wird. Und dass es mit dem Leben gefüllt ist. Und wie können wir uns da sicher sein? Wie können wir uns sicher sein, dass das wirklich stimmt? David kommt zu einer Erkenntnis. Er sagt, ich komme zu dieser Erkenntnis, weil Gott mich wirklich kennt. Und er schaut auf sein Leben, reflektiert es und sagt, hey, wenn ich in mein Leben schaue, dann sehe ich eigentlich, dass Gott mich mein Leben lang begleitet. Dass jeden Schritt, den ich gegangen bin, jedes Wort, das ich gesagt war, Gott war bei mir. Er hat mich umgeben und hat all das in seiner Hand gehalten. Er sagt, Gott hat mich geschaffen. Er hat mich gedacht. Er ist jemand, der mich wirklich kennt. Und deswegen brauche ich auch keine Maske vor ihm tragen. Brauche mich nicht brüsten und darstellen als ein toller Mensch. Nein, er kennt mich wirklich mein Leben lang. Es ist so wichtig, das zu verinnerlichen, das zu verstehen, denn ohne diese Wahrheit in unserem Leben gehen wir immer wieder in diese Natur, die versucht, sein Glück in die eigene Hand zu nehmen. Aber dabei lassen wir am Ende immer wieder unser Herz außer Acht. Und wisst ihr eigentlich, wie anstrengend es ist, Gottes Job in unserem Leben zu tun? Wisst ihr, wie anstrengend es ist, zu versuchen, Dinge zu tun, die nur Gott in unserem Leben tun kann? Ich weiß, dass die meisten das schon mal gehört haben. Und ich weiß auch, dass das keine neue Botschaft ist. Wir alle wissen es theoretisch. Jeder von uns, glaube ich, kennt diesen Vers auswendig, aber wie wirkt sich diese Wahrheit auf dein Leben aus? Ist es etwas, was du weißt oder was du auf dein Leben wirken lässt? Denn eins sagt dieser Vers, unser Problem ist nicht das Wissen, sondern das Problem ist unser Herz. Und vielleicht ist es für dich ganz wichtig, auch in diesem Jahr, nach all dem, was passiert ist, in all dem, was wir gerade stecken, diese Wahrheit ganz neu in dein Leben zu lassen. Und wenn du es nicht kannst, dann damit zu Gott zu gehen und herauszufinden, warum du diese Wahrheit nicht glauben kannst. Hey, es ist so wichtig für unser Leben, denn daraus fließt das Leben. Der zweite Punkt, den ich mit dir teilen möchte, ist, ich bin nicht in der Lage, mein Herz zu behüten. Am Ende von Psalm 130 kommt David zu einer weiteren Erkenntnis und er spricht ein Gebet, das ich euch sagen kann, das nicht so einfach ist. Er sagt dort, durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. David war einer der eindrucksvollsten Personen der Bibel. Er war ein unglaublich starker König und Politiker. Er ist der einzige König, der in der Bibel am Ende positives Zeichen von Gott bekommt. Er war so Gott so nah und hat durch diese Beziehung zu Gott Unglaubliches bewegt. Wir alle kennen es aus der Kindergeschichte, David gegen Goliath. David hat Unglaubliches bewegt, aber wir finden auch ganz andere Facetten von ihm. Ein Mann, der bereit war für Schönheit zu morden. Und hättest du David das vorher gesagt, als er König geworden wäre. Hey David, pass auf. Da werden schöne Frauen sein, die werden dir schöne Augen machen und halt dich davon fern. Der hätte gesagt, hey, ich bin mit Gott. Sowas würde ich nie tun. Aber es ist in seinem Leben passiert. Wir finden bei ihm Höhen und Tiefen. Wir finden ganz große Erfolge, aber auch ganz großes Scheitern. Und das alles brachte ihm zu dieser Erkenntnis, ich bin nicht in der Lage, alleine mein Herz zu behüten. Wie oft hat er sich selber was vorgemacht, hat egoistische Gedanken gerechtfertigt oder schön geredet. Und das, obwohl er Gott kannte, obwohl er der König war, den Gott gesalbt hat. Und wir wissen, Jesus ist sogar aus seinem Stamm entsprungen. Das hat er David versprochen. Und trotzdem erfahren wir von ihm, dass er sagt, ich kann meinem Herzen nicht trauen. Ich bin nicht in der Lage, mich selbst um mein Herz zu kümmern. In diesem Herzen ist irgendetwas nicht in Ordnung. Und der Einzige, der in der Lage ist, das zu durchforschen und das zu verändern, ist Gott. Ich habe uns noch zwei Verse aus Jeremia 17, Vers 9 mitgebracht. Dort lesen wir zum Beispiel, nichts ist so abgründig wie das menschliche Herz. Voll Unheil ist es. Wer kann es durchschauen? Ich, der Herr, sehe bis auf seinen Grund. Ich kenne die geheimsten Wünsche der Menschen. Oder Hebräer 3, Vers 13. Er mahnt euch gegenseitig jeden Tag, solange jenes heute gilt, damit niemand von euch dem Betrug der Sünde erliegt und sich dem Ruf dieser Stimme verschließt. Wir erfahren in der Bibel über den Menschen, dass da etwas in uns ist, das so richtig abgrundtief böse sein kann. In uns ist etwas drin, was so leicht dazu neigt, sich von diesen betrügerischen Lügen der Sünde einnehmen zu lassen. Dass wir blind werden und dem Ruf Gottes nicht mehr folgen. Diese Verse möchten uns was sagen, auch wenn das hart ist. Wir können uns selbst nicht immer trauen. Und wir sollten uns sogar selbst vor uns in Acht nehmen. Im Dezember war ein super voller Monat für mich. Und ich dachte, hey Gott, come on, wir ziehen das durch. Und ich hatte eine Sitzung und meine Frau sagt mir noch vorher eine Information. Und sie sagt, wir haben ein Schreiben von der Stadt bekommen. Den Zaun, den wir aufgebaut haben auf unserem Grundstück, den müssen wir wieder entfernen. Das war wohl so nicht erlaubt, obwohl ich es nicht wusste. Hey, mein Geld, mein Schweiß und meine Zeit habe ich da investiert. Niemand hat mir gesagt, dass das verboten ist. Und ganz ehrlich, das ist doch mein Grundstück, oder? Kann ich meinen Amen dazu haben? Und ihr glaubt nicht, als ich diese Nachricht gehört habe, was für böse Gedanken in mir hochgekommen sind. Was für eine Wut in mir hochkam, was für ein Ärger und was für Szenarien ich mir schon ausgemalt habe, was ich mit der... Aber ich hoffe, ihr arbeitet keiner bei der Stadt. Was ich mit denen anstelle, wenn die das wirklich durchziehen wollen. Ihr glaubt es nicht. Und ich habe mir gedacht, krass, Daniel, wo kommen diese bösen Gedanken aus dir her? Mein Tag war super, aber irgendwo ist in mir was drin und es musste nur ein Triggerpunkt kommen. Und auf einmal kam etwas unglaublich Böses in mir hervor. Und wer kann das erkennen? Wer kann diese Bösheit in mir erkennen? Ich nicht. Ich hatte natürlich irgendwelche Vermutungen, warum das so in mir war, aber wirklich erkennen kann ich das nicht. Natürlich kann ich diese Gefühle unterdrücken. Ich kann mich zusammenreißen, kann ganz religiös als Christ sagen, hey, ein Christ, der denkt nicht böse, lass das mal lieber sein. Kann man alles tun, aber trotzdem ist dieses Böse in mir drin. Und ich kann nichts dagegen tun. Und wie oft versuchen wir, durch religiöses Verhalten zu tun, was eigentlich Gott uns in seiner Gegenwart schenken möchte. Wie oft versuchen wir durch religiöses Verhalten das zu tun, was Gott uns eigentlich in seiner Gegenwart schenken möchte? Er sagt, er kann. Denn er ist in der Lage, bis auf den tiefsten Grund, bis an die dunkelste Stelle unseres Herzens zu schauen. In all die Wünsche unseres Herzens. Er sagt, er kann. Aber ohne das Licht Gottes, das in unser Leben und unser Herz leuchtet, sind wir nicht in der Lage, dass unsere Herzen Erneuerung erfahren. Also wenn wir uns wünschen, in diesem Jahr unser Herz zu behüten, wenn wir uns wünschen, ein erfülltes und ein gesundes Herz zu haben, dann kommen wir an dieses Gebet nicht vorbei. Durchforsche mich, Gott. Sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Ich bin ganz ehrlich zu euch, dieses Gebet ist nicht einfach zu beten. Denn es sagt Gott, schau auf den tiefsten Grund. Schau auch an die dunkelsten Ecken meines Lebens. Dort, wo vielleicht der größte Schmerz in unserem Leben ist oder war, den wir da ganz dunkel versteckt haben. Wir geben ihm die Erlaubnis zu sagen, durchforsche mich. Zeige mir die Dinge, die dort nicht hingehören und die Raum nehmen. Wisst ihr, in meinem Fall kam Jesus ganz schnell an meine Seite. Und er hat mir gezeigt, hey, richte den Blick auf mich. Und ich habe gesagt, nö. Hey, das ist ungerecht. Wenn die irgendwelche komischen Verordnungen haben, dann müssen die mir das auch sagen. Das war nicht in Ordnung. Und es war echt schwer, das abzulassen. Hat nicht so lange gedauert, ne? Aber in der Predigt muss man ein bisschen dramatisieren. Es war wirklich schwer, vor Gott zu gehen und nicht zu sagen, hey, was ist mir da für ein Unrecht passiert, sondern zu sagen, hey Gott, was ist in meinem Herzen, dass ich so böse bin? Was ist in meinem Herzen, dass zu sowas in der Lage ist? Bitte zeig mir das. Und im Nachhinein dachte ich, hey, wie gut, dass Jesus sich nicht wünscht, dass das in meinem Herzen ist. Dass er das in meinem Herzen nicht zulassen möchte. Dass er um mein Herz bedacht ist. Und er meine Flecken kennt und es aushält, mir darin begegnet, mich darauf nicht reduziert, aber mich erneuern möchte. Und ich darf ihn in diese tiefe Stelle hineinnehmen und ihn fragen, dass er mir mit seinem Frieden in meinem Zorn begegnet. Und es ist schön zu wissen, dass Gott das aushält. Gott hat das alles schon am Kreuz für uns getragen. Er hält das aus. Er hat das schon für uns getragen. Aber für diese Veränderung ist es so wichtig für uns, nicht nur auf Gott zu schauen, sondern auch in uns hineinzuhorchen. Diese Aufgabe hat er uns gegeben. Die Aufgabe, die wir nachgehen sollen, hat er uns gegeben. Und es ist ein wesentlicher Teil, wenn wir unser Herz behüten wollen, dass wir uns mit Gott zurückziehen und in uns hineinschauen. Wir sehen das ganz stark im Leben von Jesus. Wir hatten ja zuletzt die Predigtreihe vom Johannesevangelium. Und wir haben diese 9 Wunder bestaunt. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an den Sturm, wo Jesus so gemütlich auf dem Wasser spaziert ist. Vorher hat er über 5000 Menschen gesättigt. Die Menschen waren begeistert von ihm gewesen. Und was wollten sie tun? Sie wollten ihn zum König machen. Er war ein König, aber kein menschlicher König. Und die wollten ihn mit Gewalt zum König machen. Und stellt euch mal vor, was das mit ihm gemacht haben muss. Wie die Menschen ihn bezirzt haben, ihn bejubelt haben, gedacht haben, ja, jetzt kommt der Retter und der wird Israel frei machen. Und was tat Jesus? Er schickte seine Jünger voraus und zog sich zurück, weil er es brauchte, der Sohn Gottes vom Vater zu sein und sein Herz zu prüfen, sein Herz wieder in ihm zu gründen und sicherzustellen, dass da nichts hineinkommt, was ihn von dieser Aufgabe abhält, nichts reinkommt, was ja eigentlich so schön ist. Hey, die Menschen haben ihn gefeiert, das ist doch was Positives. Aber er hat sich immer wieder in seinem Leben zurückgezogen, um sich auszurichten und dem Vater zu gründen. Und wenn ich das immer lese, dann frage ich mich, hey, wie viel mehr brauchen wir das, wenn Jesus das brauchte? Hey, bei all dem, was heute von uns abverlangt wird, von all den Diskussionen, die heute geführt werden, in all dieser chaotischen und unsicheren Zeit, in der wir leben, ist es so wichtig zu prüfen, hey, ist mein Herz auf Jesus ausgerichtet? Und wenn nicht, Jesus, zeig es mir und führe mich wieder auf deinen Weg. Hey, ist so elementar für unser Leben, so entscheidend. Und lass mich dir noch eins sagen, die Band darf schon gerne auf die Bühne kommen. Nichts kann diese Aufgabe ersetzen, dass wir unser Herz prüfen, dass wir dieses Gebet sprechen und Gott uns durchforscht. Kein, ich mache alles richtig und ich verhalte mich anständig, ich führe ein gutes Leben, kann das ersetzen. Auch kein christlicher Aktionismus, dass wir Gutes tun, kann das ersetzen. Und auch kein, ich gehe in den Gottesdienst, wow, ich bin ergriffen von Gott, Gott wirkt in meinem Leben, kann das ersetzen, dass wir dieses Gebet sprechen. Denn das sind alles nur äußere Formen. Und eins, was wir tun, ist, wir beschäftigen uns so viel mit äußeren Formen. Und wir plagen uns so viel mit äußeren Formen. Und innen sind wir manchmal so leer. Und das stelle ich auch immer wieder in meinem Leben fest, wenn ich nicht darauf Acht gebe, wie es um mein Herz bestellt ist. Denn daraus fließt das Leben. Glaube geschieht daraus. Aber wenn Glaube aus diesem Herzen entspringt, dann bringt das den größten Segen in unser Leben, den wir uns nur vorstellen können. Dann wird unser Glaube etwas Herrliches, etwas Kraftvolles, etwas Befreiendes, aber wir müssen darauf Acht geben. Und ich habe in meinem Leben viel festgestellt, dass wenn Sonnenschein ist, dann ist es einfach, sich gut zu verhalten, Dinge richtig zu tun, gut mit anderen auszukommen. Aber wenn es regnet und stürmt, dann zeigt sich, wie es wirklich in unserem Herzen aussieht. Und die letzten Jahre waren erschreckend, wie es im Herzen der Menschen aussieht. Es war auch für mich manchmal erschreckend, wie es in meinem Herzen aussieht. Und ich möchte dich fragen, hey, wie steht es um dein Herz? In Matthäus 15, Vers 8 sagt Jesus zum Volk Israel, ihr ehrt Gott mit eurem Mund, aber in eurem Herzen seid ihr Gott fern. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, wir können so viel tun, so viel Christliches tun und dabei trotzdem Gott so fern sein. Ist dein Herz Gott nah oder ist es Gott fern? Und er möchte dich heute und er möchte dich auch in diesem Jahr herausfordern, das mit ihm zu prüfen. Nicht um zu gucken, was in deinem Leben falsch ist, sondern weil er sich wünscht, dass aus deinem Herzen dieses Leben fließt. Und nicht nur durch dein Herz, sondern auch durch viele andere Herzen. Dazu hat er uns gesetzt. Und er möchte, dass wir wieder das Wesentliche in den Blick bekommen. Dass wir unsere Energie nicht so sehr auf Nebenschauplätzen verpulvern, sondern dass wir unser Herz in ihn gründen. Und daraus dieses Leben wieder neu empfangen. Und vielleicht bist du hier und du kennst Jesus Christus gar nicht. In Epheser steht, dass Jesus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Und vielleicht hast du noch nie solch eine Entscheidung getroffen, zu sagen, hey Jesus, dass du mich wirklich kennst, dass du mich wirklich liebst und dass du bereit warst, sogar für mich am Kreuz zu sterben, damit ich dieses Leben haben kann. Dazu hast du noch nie Ja gesagt. Und dann möchte ich dich einladen. Wir wollen jetzt gleich noch einen Song singen. Und an der Seite stehen Beter. Hey, vielleicht hat Gott irgendwas in deinem Herzen heute ausgelöst. Vielleicht belastet dich irgendwas. Vielleicht bist du in diesen christlichen Aktionismus gefallen und dein Herz ist eigentlich gar nicht mehr nah an Gott. Hey, dann möchte ich dich ermutigen, dieses Gebet zu beten. Und vielleicht gehst du auch zu einem Beter, schüttest dein Herz aus, lässt für dich beten und richtest dich für dieses Jahr aus. Hey, behüte dein Herz. Nichts ist wichtiger, als dein Herz zu behüten, denn daraus entspringt das Leben. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du so sehr um unser Herz bemüht bist. Jesus, wir haben uns abgewendet von dir. Und was hast du getan? Du hast deinen Thron verlassen im Himmel und bist Mensch geworden. Hast ein perfektes Leben gelebt, uns gezeigt, wie Leben sein kann und hast dich ans Kreuz nageln lassen für unsere Schuld. Herr Jesus, du kennst uns wirklich. Und ich danke dir, dass uns das Kreuz immer wieder daran erinnert, dass du zu allen bereit bist, bis ans Ende aller Enden zu gehen für uns. Und ich danke dir, dass wir auf dieses Jahr schauen dürfen und wissen dürfen, du bist mit uns. Dass egal, wie es in unserem Herzen aussehen mag, du da bist. Du deine Hand darauf legen möchtest, es befreien möchtest, freisetzen möchtest. Das sagt dein Wort. Und ich bete, dass du uns den Mut schenkst, dieses Gebet zu beten, weil darin Kraft liegt und weil du das Beste für uns wünschst. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, dass du hier bist, dass du uns liebst und dass du dieses Jahr unglaublich Gutes mit uns vorhast. Amen.